Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem super spannenden Thema. Herzlich willkommen, Peter.
Vielen Dank, Erik. Schön, hier zu sein.
Du bist ein Challenger. Es geht um das Thema Marktforschung und Quantilope, dein Unternehmen oder das Unternehmen, was du mitgegründet hast, bezeichnet sich selbst als Consumer Intelligence Plattform. Das heißt, von dir möchte ich heute erfahren, ich möchte noch ein bisschen Debunking, Marktforschungsmythen mit dir betreiben und ich möchte natürlich euer Unternehmen besser verstehen und B, möchte ich mit dir gerne so ein bisschen strukturiert durchgehen, wozu man praktisch jetzt im Jahr 2025 oder bald 2026 Consumer Intelligence am besten einsetzt und was vielleicht auch Pfade sind, die nicht zum Erfolg führen.
Klar, gerne. Ja.
Wollen wir einsteigen?
Ja, gerne.
Also traditionell steigen wir immer ein mit der kurzen Selbstdarstellung, des Gastes. Peter, wer bist du und wie konntest du so weit kommen?
Ja, genau. Konnte bis hierher so weit kommen. Ich bin heute CEO und Gründer, Mitgründer von Quantilope. Mhm. Wir haben Quantilope 2014 gegründet, also schon gute elf Jahre her. Und davor habe ich BWL, VWL klassisch studiert und im Marketing dann promoviert lange her, 20 Jahre her. Und dann habe ich im Konzern angefangen, klassische Marketingkarriere tatsächlich, hier in Hamburg, um die Ecke.
Bei Unilever.
Ja.
Wo in Hamburg gibt's ja mehrere. Hättest du auch bei Beiersdorf.
Stimmt.
Eigentlich nur Beiersdorf und Unilever, oder?
Ja, war eine sehr, sehr gute Marketing-Schule damals. Ne? Meine erste Chefin war Joanna Lazar. Die war auch schon mal hier, glaube ich, im Podcast.
Ja, und das ist auch kein Geheimnis, über Joanna haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Die war auf jeden Fall schon mal als in ihrer Lego-Rolle hier. Und
ja, top Marketing-Leaderin.
Richtig gute, schöne Grüße an Joanna. der Auslöser war beim Marketing Tech Summit. Da saß ich neben Joanna und dann haben wir wieder über dich gesprochen.
Ah, ja.
Ich habe mehrfach gesagt, Marktforschung, Himmelherrgott, ist bis jetzt nur einmal in diesem Podcast besprochen worden.
Ja, wir kommen noch dazu, warum das ganz spannend sein könnte trotzdem. Ja. Gibt es dann doch was für Marketers auf jeden Fall mitzunehmen?
Also du bist aus der, praktisch aus der Anwenderseite, unterstelle ich jetzt mal, Corporate, FMCG, in die Gründerseite gekommen.
Genau.
Was ist denn, sag mal ganz, also erstmal interessiert mich nochmal, was weißt du noch dein Promotionsthema? Klar, weißt du
es
noch.
Oh Gott, Mobile Services hieß es damals, war so ein Vorläufer von SaaS. Heute tatsächlich. So, man hat da gedacht, so 2004, 2003 hat man gedacht, irgendwie muss man doch Software auf und auch vor allem Medien auf Mobiltelefonen streamen können. Und darum ging es bei mir.
Wie so ein typischer Gründer würde ich dich jetzt am liebsten fragen, welches Problem löst ihr?
Ja. Also ein Riesenproblem. Aber ich fange nochmal an, wie das Ganze entstanden ist.
Gerne.
Tatsächlich. Ja, weil das ist schon entscheidend dafür, wo wir heute stehen. Und 2014, ich war dann nach Unilever bei Danone 7 Jahre und dann im Gewürzunternehmen CMO. Und 2014 kamen meine 2 Mitgründer auf mich zu. Und die haben gesagt, hey Peter, wir haben hier was entwickelt, wir haben ein Produkt entwickelt und das kann die Marktforschung viel, viel schneller machen. Mhm. Und natürlich kannte ich sowas schon wie SurveyMonkey und sowas. Ne? Also Survey konnte man schon immer machen. Aber die haben gesagt, nee, Peter, wir machen das für eine komplexe Methode. Mhm. Wir machen Pricing. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, lass tun. Bei Danone habe ich das hoch und runter gemacht. Es nennt sich Conjoint Analysis. Super unsexy. Mhm. Aber es ist eine perfekte Methode, um Preise zu optimieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, lass probieren. Und das habe ich hoch und runter vorher schon gemacht und es hat immer so 6 Wochen gedauert, bis ich Ergebnisse bekommen habe. Mhm. Und Tom und Lukas, meine 2 Mitgründer, kamen eben nach 3, 4 Tagen auf mich zu und haben gesagt, wir sind fertig. Mhm. Und ich so, wow, was ist denn das? Wir sind fertig wie? Normalerweise warte ich 6 Wochen. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal rein und die Ergebnisse gibt es nur online. Und ich so, online? Okay, lass mal reingucken. Und vor allem konnte ich, nicht nur hatte ich die Ergebnisse unglaublich schnell, sondern konnte dann auch mit den Ergebnissen wahnsinnig viel machen, spielen, die Daten bearbeiten, Szenarien machen und so weiter. Und das hat mich als Marketer total begeistert und habe dann die gefragt, hey, wenn ihr das für die eine Pricing-Methode machen könnt, können wir das nicht für alle komplexen Methoden der Marktforschung machen, sodass wir diese Sachen den Marktforschern in den Brands in die Hand geben? Mhm. Und so, oh, können wir probieren. Und so habe ich Geld investiert selbst und wir haben zusammen Quantilope gegründet. Hieß nicht Quantilope am Anfang, aber wir haben den Namen gefunden. Und so sind wir jetzt heute, später, 11 Jahre später, eine größere Consumer Intelligence Plattform. Und wir würden eigentlich, also ganz klassisch würden wir sagen, wir sind wahnsinnig schnell. Wir sind wahnsinnig digital. Natürlich kann man alles online machen auf einer Plattform heute. Und die Unternehmen schätzen uns dafür, dass wir auch ganz viel Expertise reinbringen, gerade wenn es um Markenwachstum geht. Wir versuchen immer unsere Proposition der Marktforschung extrem stark mit Markenwachstum zu verknüpfen. Ja. Das ist unsere Proposition.
Wer sind eure typischen Kunden?
Typische Kunden findest du erstmal im Bereich CPG, also FMCG hier in Deutschland, von klein bis groß. Klein fängt bei uns bei so 100 Millionen Euro Umsatz an und geht dann bis zum größten Konsumgüterunternehmen der Welt. Ne? Also wir haben, glaube ich, 6 oder 7 der größten Konsumgüterunternehmen der Welt als Kunden heute. Mhm. Und dann geht das aber über jegliche Branchen hinweg. Also du kannst Retail nehmen, Banking, die ganze Financial Industry, kannst Media nehmen, Telco, digital, Zoom ist ein Kunde, bis hin dann wiederum CPG-Kunden, kleinere Kunden, Liquid Death, kennst du die?
Nee.
Aus USA, das ist das Wasser. Death,
natürlich, ja, die
in Dosen, das Wasser in Dosen.
Die Super Story. Das margenschwache Produkte.
Ja. Und ja. Also rundum, jeder, der eine B2C-Marke hat, und die professionell betreibt, der kann heute Kunden sein.
Jetzt würde ich unterstellen, dass Marktforschung vor allen Dingen bei denjenigen echt ein Thema ist, die nicht ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, sondern irgendwie indirekt über den Handel distribuieren. Oder anders gesagt, sowas etwas wie Akzeptanztests, Werbewirksamkeit, auch Preistests kann ich ja in geschlossenen Systemen, also D2C, anders, oder gibt es ja auch Methoden zu, wie ich das gut testen kann. Aber es ist erstmal fair anzunehmen, dass es Vertriebsmodelle sind, wo noch praktisch ein Händler dazwischen hängt.
Ja, nicht immer. Wir haben auch echt viele D2C-Brands, gerade in den USA. Wir haben ja 70% unseres Geschäftes heute in den USA.
Das ist ja witzig, weil die traditionelle Marktforschung kommt ja mit D2C irgendwie so gar nicht zurecht. Oder,
ja, und,
oder umgekehrt, die D2C-Ler nicht mit der traditionellen Marktforschung.
Ja, und das fängt auch immer anders an bei Marken. Ne? Also wenn du ein kleines Startup bist und D2C machst, dann fängst du natürlich anders an, nimmst deine eigenen Daten. So, und aber irgendwann wird plötzlich die Brand entscheidend. Ne? Und musst du gucken, okay, wir lassen die Marke wachsen. Und so kommen wir dann rein und sagen und monitoren die Marke zum Beispiel und sagen, okay, wie kannst du deine Marke wachsen lassen? Ne?
Ja, das ist recht. Bei den D2C-Lern ist jedes Mal, wenn die Sättigungsfalle im unteren Funnel erreicht ist, Brand-Searches nicht mehr wachsen, generisch an Effizienzgrenzen kommt, dann musst du gucken, wie kann ich eigentlich als Brand.
Wie kann ich wachsen? Und überraschend viele Marken, kennst du ja, sind auch heute above the line, der D2C-Marken. Nicht umsonst, sie bauen ihre Marke auf. Das reicht nicht mehr, nur über Performance-Marketing.
Ja, verstehe ich. Korreliert das auch sehr stark mit der Art der Media-Spendings, also dass dann zum Beispiel auch mehr TV gebucht wird, mehr, weiß nicht, ob noch Print gebucht wird, aber mehr Media-Gattungen, die jetzt nicht notwendigerweise irgendwie, oder Out-of-Home, die nicht notwendigerweise eine Tracking-Möglichkeit, also eine deterministische Tracking-Möglichkeit mitgeben?
Ja, wir haben auf jeden Fall viele, viele Marken. Ich würde sagen, gut 90% der Kunden machen irgendwie above the line. Nicht nur digital.
Okay, verstehe ich. So, jetzt die, jetzt verstehe ich so ein bisschen euer Kundenspektrum. Damit steht ihr aber direkt im Wettbewerb auch zu den, sagen wir mal, traditionellen oder älteren und damit auch größeren Marktforschern, also den Kantas, den Nielsen heißt jetzt NIQ oder so, aber den alten Platz zwischen.
Auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich, wenn man so reinguckt, so ganz tief in unser Geschäft guckt, ist das die größte Quelle unseres Umsatzwachstums.
Also, die alten, also.
Ja, tatsächlich. Also 90% unseres Geschäftes gewinnen wir heute von großen Marktforschungs, in Deutschland sagt man Instituten, Market Research Agencies global. Das ist tatsächlich die große Quelle unseres Wachstums. Das ist dann ganz, ganz schnell auch erzählt, warum. Zum einen sind wir immer noch eben viel, viel schneller. Ich möchte eben, wenn ich heute meine Marke tracke, zum Beispiel. Ne? Ich möchte heute im November, jetzt haben wir hier Ende November, möchte ich sagen, okay, wie steht meine Marke eigentlich da in den Köpfen der Konsumenten? Da nützen mir keine Oktoberdaten, da will ich Ende November-Daten haben. Ne? Ja. Also und das können wir einfach nur oder kann man nur abbilden, wenn man es über eine Plattform direkt macht. Und das können wir natürlich viel besser liefern als ein alter klassischer Marktforscher, der sehr händisch noch arbeitet. Ne?
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. machen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Als D2Cler oder E-Commercer, der ich ja bin, habe ich mich immer gefragt, was denn eigentlich die Existenzberechtigung dieser Marktforschung ist, weil aus meiner Welt kamen diese Ergebnisse immer deutlich so spät, dass ich im Grunde überhaupt keine operativen oder gar taktischen Handlungsmaßnahmen irgendwie darauf abstellen konnte, weil die Saison, also du musst jetzt kein Blumenversender sein, um so einfach zu wissen, dass eine, wenn ich die Daten zum Valentinstag nach dem Muttertag kriege, genau, mir im Grunde nichts mehr bringen. Ich habe mich immer gefragt, kann denn Marktforschung mehr sein als einfach nur der Stempel für die Mittelverwendung, sagen, ja, hat schon irgendwie sein Ziel erreicht, aber eigentlich, also erklärst du es mir bitte, was sind denn eigentlich die Use Cases für diese Marktforschungssituation?
Ja, tatsächlich, also das ist das Problem. Es wurde viel genommen, um einfach irgendwie von großen, klassischen Marken ein gutes Gewissen zu haben. Was habe ich denn genau Früher gemacht, in Anführungszeichen, aber wenig genommen, um wirklich in Marketingaktionen umzusetzen. Mhm. Ne? Was mache ich denn morgen anders als heute?
Genau, zur Optimierung.
Optimierung. Und, ja, und das können wir natürlich heute mit einer Technologie viel besser liefern. Ne?
Also
wir sind viel näher
direkt, genau,
an der Aktivität dran. Mhm. Wir haben Kunden, die machen das einfach, die tracken mit uns wöchentlich ihre Marketingaktionen. Ne? Große Retail-Kunden, mhm, die wöchentlich haben die ihre Auswertungen oder ihre Dashboards, die sich automatisch aktualisieren, und dann passen sie ihre Marketingaktionen an.
Okay, also ihr nehmt das primär von den etablierten Platzischen weg. Mhm. Wächst der Markt eigentlich oder ist es eine Umverteilung?
Weil der wächst leicht. Der wächst leicht. Der Marktforschungsmarkt global ist gigantisch. Ne? Je nachdem, wem du glaubst, ist er irgendwie zwischen 50 und 100 Milliarden groß. Mhm. So, ne? Da gibt es unterschiedliche Segmente, in denen man sich austoben kann. Und dieser Markt wächst leicht. Mhm. Aber vor allem ist es heute eben, da gibt es ein paar digitale Challenger, die nehmen den alten klassischen Agenturen erstmal viele Anteile weg.
Wodurch wird das getrieben? Ich finde das super spannend, erstmal nur von der Marktdynamik, und gleich kommen wir wieder über was macht das Produkt eigentlich und Feature. Aber als ich zum ersten Mal Marktforschungsergebnisse gesehen habe, ne, das war in dieser Hamburger Welt, die mit Tchibo und Beiersdorf und Blume 2000 zusammenhängt, war ich baff erstaunt, also A, über diesen großen Zeitversatz, also das, ich jetzt sehe es auch von, das sind Geschichten aus dem Jahr 2010, ne? Große Zeitversatz, und das andere war die Nähe zwischen Mediaagentur und Marktforschung. Mhm. Fand ich spektakulär, weil, also in meiner Beobachtung war das zwischen diejenigen, die die Hausaufgaben gemacht haben und die Hausaufgaben bewerten sollen, zumindest unter einer Holding saßen. Kannst du diesen möglichen Konflikt nachvollziehen?
Ja, ja, ja. Also wir müssen uns da tatsächlich, und es ist nicht immer die beliebteste Rolle, die Marktforschung, die unabhängige Marktforschung hat. Es ist schon ein bisschen schiri.
Gut, dass du das klarstellst. Ne? Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und aber es ist, also wo kommt jetzt die große Transformation her? Tatsächlich wurde die Marktforschung in der Vergangenheit häufig verwendet, um irgendwas, ja, seinen Stuhl hier nicht ansägen zu lassen.
Das Mediaspending, ne, zu rechtfertigen.
Ja. Ne? Rechtfertigung. So. Mhm. Und das hat sich schon mit der ganzen Technologie extrem gewandelt hin zu, was kann ich eigentlich auf der Basis dieser Daten machen? Und ja, wie kann ich meine Marketingaktivitäten gestalten? Mhm. Wie kann ich meine Marke wachsen lassen aufgrund der Daten, aufgrund der Erkenntnisse, die ich habe, statt einfach immer nur zu sagen, ich validiere hier etwas, was ich eigentlich schon entschieden habe, und versuche hier auf meinem Stuhl sitzen zu bleiben. Mhm.
Genau. Du hast jetzt gerade als Beispiel auch für eure Gründergeschichte das Thema Pricing mit reingebracht. Mhm. Das ist etwas, was ich zum Beispiel damals nie gesehen habe. Ich habe immer nur Reach, Kontakte, und dann ging es sehr stark in irgendwelche eher qualitativen Dimensionen rein, wie Bekanntheit, Recall-Werte, irgendwas, Sympathie, also so total softe Dinger, wo ich ja als damals hat man noch Performance-Marketing gesagt, da konnte ich nichts mit anfangen. So, ja, was ist denn der Wert davon? Also was ist der Wert von einer ungestützten oder gestützten Markenbekanntheit? Also wie viel Euro sind das wert? Sowas wie Preis, da höre ich so raus wie Deckungsbeitrag, Absatz, Volumen, Platzierungskosten etc. Kannst du mir Beispiele nennen, so ganz, ganz operativ, was man mit diesen neuen Verfahren machen kann, was man in der alten Welt nicht machen konnte?
Ja, also grundsätzlich erstmal vorweggeschoben, du konntest das schon immer recht gut machen. Also die Welt wurde in der Marktforschung nicht ganz neu erfunden, nur hat das eben ewig gedauert.
Es war mega komplex.
War unglaublich teuer und es war unglaublich komplex.
Ja.
Deshalb haben das wenige gemacht. So, wir würden auch sagen, wir demokratisieren so ein bisschen die ganzen Methoden. Ne? So, jetzt gebe ich mal ein paar Beispiele dazu. Also bleib mal im Pricing und zwar Sortiment hast du auch angesprochen. So, also im Pricing geht es häufig, Konsumgüterbeispiel, geht es darum, den optimalen Preispunkt zu finden. Mhm. Ne? So. Und da kannst du natürlich nicht jemanden einfach befragen, so, was willst du dafür bezahlen? Meistens null. Da hilft dir also nicht einfach ein Survey weiter. So, da musst du also bestimmte Methoden nehmen, das ist in diesem Fall Choice Modeling, da bekommst du als Konsument dann drei unterschiedliche Varianten vorgelegt, wählst eine aus und der Algorithmus ist so schlau, dass er sagt, aha, okay, er hat das ausgewählt, dann gebe ich mal unterschiedliche neue Varianten aus. So errechnet der Algorithmus den optimalen Preispunkt pro Konsument und der wird dann abstrahiert auf eine Stichprobe, die man dann hat. So. Und damit, was damit ein Retailer macht, der positioniert sich natürlich, sagt, okay, ich bin hier bei diesem Retailer, bin ich auf diesen Preispunkten, meine Wettbewerber sind dort, damit arbeite ich jetzt, wie kann ich eigentlich meinen Umsatz, meinen Absatz, meinen Wert, meinen Deckungsbeitrag, sagtest du, erhöhen in diesem Marktumfeld. Also er nimmt unsere Daten und simuliert da quasi einen Markt und optimiert so seinen Preispunkt, zum Beispiel per Retailer. Und da haben wir Kunden, die machen das einfach 100 Mal pro Jahr.
Geil. Und kann ich das auch korrelieren mit zum Beispiel weiteren Funktionen, wie zum Beispiel Mediadruck als Beispiel? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Retailer, also diese Fragen beantworte, die du jetzt gerade gestellt hast, ich muss mich auch immer fragen, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich einem Produkt zu einem Preispunkt in einem gegebenen Zeitraum?
Ja, also direkt korreliert wird das häufig nicht, wenn du gerade auf Aufmerksamkeit und Mediadruck geht. Aber es gibt andere Analysen, die kümmern sich wieder darum, okay, was soll ich eigentlich hier in welcher Weise in den Vordergrund stellen? Ne? Welche Sortimentsvielfalt zum Beispiel soll ich denn bewerben? Da haben wir Methoden dazu, die sagen dir, hier bei Edeka in Eppendorf, der hat so und so viele Plätze für mein Produkt, für meine Marke. Da habe ich 5 Plätze, da brauche ich dieses Sortiment. Versus bei dem Rewe Center in Altona, da habe ich 12 Plätze, da brauche ich dieses Sortiment. Also ich kann da sehr tief reingehen und modellieren, auch wiederum pro Retailer, jetzt wiederum ein random Beispiel, wie sieht meine Sortimentsvielfalt aus, was sind meine Hero-Produkte, welche muss ich bewerben, mit welchem Druck und so weiter.
Okay, so das war jetzt das Beispiel Preis oder Sortimentsvielfalt, was du gerade am Ende sagtest. Was sind denn die häufigsten Anwendungsfälle? Sind die immer noch, in meiner Welt sind die immer Media bezogen, aber sag mal aus deiner Welt bitte, was sind so die häufigsten Anwendungsfälle?
Ja, es ist wirklich extrem vielfältig, kann man sagen. Also wir decken die gesamte Palette des Marketings ab, was so ein typischer Brandmanager heute braucht. Ne? Das fängt irgendwo mit strategischen Sachen an. Also welche Innovationen muss ich bringen? Konzepttests sind da das A und O. Idea Screening, also ich muss mal gucken, welche Ideen gibt es überhaupt und welche Punkten hier. Dann geht das irgendwann weiter zur Aktivierung. Welche Claims nehme ich? Welches Packaging nehme ich? Welche Promotion-Sachen nehme ich? Wie stelle ich das ins Regal und so weiter? Bis hin zum Monitoring. Und das ist tatsächlich heute, allein das Monitoring ist heute 50% unseres Geschäftes. Also wir befähigen Marken dazu, ganz nah zu gucken, wie performt eigentlich das, was ich mache, in den Köpfen der Konsumenten. Was ist mein Marketing ROI im Endeffekt?
Ja, klar. Ne?
Und das befähigt sie wiederum dazu, eben ihre Marke zu steuern über die Zeit.
Okay, super. In welchen Märkten werden diese agileren, schnelleren Methoden denn schneller angewendet? Also du hast ja gesagt, der Großteil eurer Kunden hat schon davor natürlich Marktforschung betrieben bei den traditionellen, aber wer wächst jetzt primär in Europa, in Deutschland? Sind die Vereinigten Staaten ein starker Wachstumstreiber? Wo kommt eigentlich die Dynamik eures Geschäftes her?
Ja, wir sind 2014 haben wir gegründet, 2016 so richtig gelauncht und 2018, 2019 haben wir uns überlegt, okay, wo gehen wir jetzt hin? So, und dann waren wir in Deutschland, haben wir unseren sogenannten Product-Market-Fit gefunden, sagt man im Startup-Bereich ja sehr häufig, und haben gedacht, okay, was ist das nächste größte Land? Und dann haben wir auf die Karte geguckt und haben gesagt, wow, da ist ein großer Markt und der ist über 50% der Marktforschung und das ist die USA. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns in die USA gehen. Mein Mitgründer Tom ist gesamt rübergezogen, hat das Geschäft dort von der Pike nochmal aufgebaut, so wie wir es in Deutschland aufgebaut haben. Und heute ist USA der große, große Wachstumstreiber von uns. 70% des Geschäftes heute kommt aus USA.
Krass.
Und allein das Geschäft wächst weit über 30% dort.
Super. Und die super interessant, weil es natürlich der dramatisch größere Markt ist,
wie
ich jetzt verstanden habe. Und vermutlich um Produktqualität weiterzuentwickeln, auf der Basis mit den Kunden eine gute Grundlage. Gibt es in den Vereinigten Staaten andere Nachfrageverteilung, was die Industrien angeht?
Das ist ganz ähnlich. Das ist ganz ähnlich. Wir waren echt überrascht davon, wie ähnlich im Endeffekt die Nachfrage sich dort gestaltet. Natürlich hast du, was in den USA sehr stark lernst, wenn du hingehst, viel bessere, professionellere Sales-Prozesse.
Ist das so?
Ist so. Das also, wenn du hier ein Seller bist, dann denkst du ja an Versicherungsvertreter und so weiter. Ne? Und in den USA denkst du an Scientists. Sales as a Science. Ne? Wir haben da unglaublich gute Leute gefunden, die wir hier in Europa gar nicht hätten bekommen können. Und die fördern heute unser Geschäft dort. Und das ist schon unglaublich gut. Und da gibt es dann Marken. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben einen Kunden da, der heißt Flowers Foods. Ne? Flowers Foods, kennst du ja Golden Toast von hier, ne? Golden Toast, ich weiß nicht genau, wie groß die Marke ist, lass mal 200 Millionen sagen hier oder 400 Millionen vielleicht in Europa, in Deutschland. In den USA heißt der, was ist das Pendant dazu, Flowers Foods, und die Marke heißt Wonder Bread, die machen halt 4 Milliarden, ne? Also 10-mal so groß. Und das ist für uns natürlich wunderbar, dann denen die Tools zu geben, die haben die Marktforschung extrem professionalisiert mit uns und dann können sie damit sehr, sehr gut weiter wachsen.
Ich finde das spektakulär, dass ihr seid ja immer noch Startup, ne? Also
ja,
Startup, aus meiner Welt seid ihr Startup, also Challenger auf jeden Fall. Challenger in einer Kategorie FMCG, die halt, seit es sie gibt, aus den Vereinigten Staaten dominiert wird, dass ihr praktisch jetzt als Challenger gerade dort das große Wachstum generieren könnt.
Ja, also für uns war das wirklich das Beste, was passieren konnte. Denn du hast ja, wenn du auf den Go-to-Market guckst, in Europa ist das für jedes Land ein eigenes. Ne? Also Frankreich musst du aufmachen, Spanien musst du aufmachen, UK musst du aufmachen. In den USA hast du einen. Und der ist halt eben, 50% des gesamten Weltmarktes.
Ja, aber das zum einen ist die Größe für die Skalierung. Ich finde aber auch, das ist ja ein Markt, der keine Knappheit an Wettbewerbsdichte hat. Und ich finde das umso wertvoller, seinen Produkt-Markt-Fit in so hochkompetitiven Märkten zu entwickeln, weil dann praktisch dann in andere Märkte reinzugehen, die vielleicht relativ oder ähnlich kompetitiv sind, ist ja dann was anderes. Also, es gibt auch diese Zeile aus Frank Sinatra's New York, New York, ne? If you can make it here, you can make it everywhere. Das heißt ja eigentlich nur, dass in New York zu der Zeitpunkt gab es halt die höchste Talentdichte. Ne? Und deshalb wünsche ich euch oder bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Learnings, die ihr dort generiert habt, ja eher Leuchtturmcharakter haben, die sich auch wieder reimportieren oder reexportieren lassen in den fragmentierten europäischen Markt.
Ja, also so und so. Ne? Also ich habe ja Sales angesprochen, da lernen wir sicher als Unternehmen lernen wir von Sales sehr viel. Was wir aber umgekehrt auch sehr stark in die USA bringen können, ist die gesamten Markenansätze. Ganz interessant, ne? Weil man würde ja auch, wie du sagtest, denken, so, die haben es verstanden, da gibt es tolle Marken, Liquid Death haben wir angesprochen, unglaublich stark wachsend und so. Aber die ganzen mehr wissenschaftlich fundierten Markenwachstumsansätze, die kommen da ehrlich gesagt nicht her. Und die können wir denen wirklich gut beibringen. So, wir haben uns ja sehr stark als Unternehmen darauf fokussiert, ich habe das schon gesagt, Markenwachstum. Ne? Das ist unser Kern. So, wir gehen immer zum Kunden und sagen, wir können dir gerne helfen, aber du musst schon hier auch berücksichtigen, wir haben eine sehr starke eigene Philosophie, wie wir die Lösungen für dich aufsetzen. Und es geht alles sehr stark verankert um Markenwachstum. Eben so einfach nur den Spot absegnen oder so, das ist gar nicht so unser Geschäft.
Das verstehe ich. Eher gerade, weil ihr dann den Nutzwert habt, dass ihr an der Optimierung mitarbeitet.
Genau, genau. Und iterativ mitarbeiten. Ne? Die Plattform wird ja nicht nur so einmal pro Jahr genutzt, sondern ich habe das gesagt, 100-mal pro Jahr dann beispielsweise. Und
sie wird, wenn ich richtig verstanden habe, sie wird ja auch praktisch auch als Self-Servicing-Tool mit angeboten. Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein ganz großer Paradigmenwechsel, ob ich immer eine Panel-Methoden-Beratungskombinationsleistung einkaufen muss oder ob ich euch als Instrument und Werkzeugkasten einsetzen kann und als Auftraggeber, als Nutznießer viel dichter an die Datenquellen und an die Verfahren rangehe.
Das ist total wertvoll. Ja. Es ist total genau, was du sagst. Also die Daten liegen dann nicht mehr bei irgendeiner Agentur. Und werden dann per PowerPoint zu dir rübergeschoben und du versuchst auf den PowerPoint zu klicken und da tut sich nichts, sondern du hast die Daten als Unternehmen und kannst mit diesen arbeiten. Und das sehen wir auch, dass über ein Drittel unserer Monthly Active User daily active sind. Die arbeiten wirklich
mit den wirklich Daten. Damit.
Ne? Und das ist ein wirklich absoluten Paradigmenwechsel. Das sehe ich genauso.
Ich habe dich gerade als Startup oder als Challenger bezeichnet, aber wir haben den Teil am Anfang übersprungen oder ich habe ihn übersprungen. Kannst du und magst du uns ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu der Größenordnung, die ihr heute schon erreicht habt, geben? Also ich weiß, ihr seid noch nicht so groß wie eine Kantar und eine Nielsen in der Q, aber gib mir mal ein bisschen Geschmack, wie groß ihr schon seid.
Ja, also wir veröffentlichen keine Umsatz- oder andere wesentliche P&L-Daten. Aber wir sind im guten zweistelligen Millionenbereich, im sogenannten Annual Recurring Revenue. Also wir haben ja ein Subscription-Geschäft, wir kaufen Plattformen und da den Zugang zur Plattform auf Jahresverträgen und Dreijahresverträgen sind gute 170 Mitarbeiter, also sehr effizient. Aber man muss auch sagen, das ist auch wichtig, weil du Service ansprachst, 50 Leute bei uns kümmern sich rein um die Kunden. Die sind also Consultants, Professional Services haben wir da. Und man könnte sagen, je größer der Kunde, desto mehr Professional Service braucht er heute. Weil die sind das gewohnt noch von den Agenturen. Klar. Da müssen wir erstmal so eine Übergangsphase schaffen.
Ja.
Und wenn die dann drin sind, dann machen die das alleine. So, und wir haben heute, würde ich schätzen, gut 800 Marken nutzen unsere Software. 70% des Geschäfts ist aus den USA, habe ich schon gesagt. So hast du ein bisschen Gefühl beim Wachstum von 30%, wo wir ungefähr sind.
Ich weiß, du sprichst nicht gerne über Zahlen, verstehe ich ja auch, aber magst du schon sagen, seid ihr noch in Investment Case oder seid ihr schon profitabel?
Ja, wir sind profitabel.
Okay,
ja.
Super. Ja, klasse. Dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich auch so bleiben. Wenn ihr jetzt nur größere Sprünge, Akquisitionen oder riesen R&D-Ausflüge macht.
Ja, also es gibt natürlich viel weiterzumachen. Also wir wollen ja unsere Kunden zu befähigen, möglichst die gesamte Marktforschung, die sie machen, über uns zu automatisieren. Und da sind wir heute noch nicht angekommen. Ja, und da gibt es, du kannst dir vorstellen, großes Thema AI ist für uns absolutes Fuel, sagen wir
Klar.
Ne? Ja. Und können wir wunderbar neue Methoden wiederum machen, die unseren Kunden an die Hand geben, wo sie einfach auf Knopfdruck ihr Advertising überprüfen können, weiterentwickeln können, auch dann synthetische Konsumenten befragen können. Also da ist richtig viel Musik noch drin. Und da lösen wir uns dann auch so von dem alten traditionellen Marktforschungsmarkt und gehen hin vielmehr an die Tische der Marketers, die dann wirklich mit ihren Konsumenten chatten können, auf Basis der Daten, die sie schon mit ihrem Unternehmen bei uns gesammelt haben.
Ne? Wie viel Prozent deiner Ressourcen, deiner Unternehmensressourcen, du musst mir jetzt keine R&D-Prozentzahlen im Sinne einer P&L sagen, aber was würdest du sagen, wie viel Prozent eurer Köpfe sind mit im weitesten Sinne Weiterentwicklungs-R&D-Themen beschäftigt?
Ein Viertel ungefähr.
Ein Viertel?
Ein Viertel der Leute sitzen in Data Science. Data Science ist richtig groß bei uns, also die gesamte AI-Entwicklung dort im Engineering und Product Management.
Okay, kann ich mir ein Bild von machen. ich habe jetzt so zwei Fragenblöcke in meinem Kopf und ich krieg sie nicht in eine gute Reihenfolge. Das eine ist, ich möchte mit dir taktisch durchspielen, wie sich eigentlich der Markt jetzt entwickeln wird. Weil ich stelle mir vor, habe ich mich schon immer gefragt, wenn ich jetzt auf der Incumbent-Seite sitzen würde, was ich machen würde, das ist der eine Block, weiß nicht, ob du da Lust hast, dieses Gedankenspiel mitzumachen. Das andere Spiel ist, ich möchte mit dir, das machen wir auf jeden Fall, so Mythen, Marktforschungshypothesen, die sich als falsch dargestellt haben, durchgehen. Sind beide Themen zulässig?
Ja, auf jeden Fall.
Womit wollen wir anfangen? Zuerst mal, wie wird vermutlich der Wettbewerb reagieren oder erstmal die Marktforschungsmittel?
Ja, also wir haben ja, das ist ganz interessant, wo du es sagst. Ne? Also ich habe ja eben erzählt, dass wir ganz viel unseres Geschäftes von großen Agenturen gewinnen. Mhm. Und das ist ja nicht seit gestern so, sondern es ist eben seit 10 Jahren so. Und wir hatten auch schon Termine bei ihnen, wo sie gesagt haben, lass doch mal angucken, ob wir nicht was zusammen machen können.
Ja klar, würde ich auch tun.
Und wir hatten am Anfang richtig Angst, unsere Plattform zu zeigen.
Ja.
Ne? Weil wir gedacht haben, das kopieren die doch.
Ja.
Ne? Aber die Angst ist völlig verloren seit spätestens 5 Jahren. Ich glaube nicht mehr daran, dass sie das aus eigener Kraft machen können. Sie können es nur über Akquisitionen tun.
Mhm.
Ne? Das sind zu viele Sachen, Prozesse, Methoden, so stark in deren DNA drin, dass sie das nicht mehr ändern können. Und wir hatten das Glück, quasi das auf Basis von Technologie völlig neu zu denken, völlig neu aufzubauen, immer vom Ergebnis her zu denken und nicht vom Anfang, von der Methode her zu denken. Und immer vom Ergebnis her zu denken, was braucht der Marketer auf dem Tisch? Mhm. Welche Entscheidung will er unterstützen? Mhm. Und ich habe da die Angst verloren und ich sehe da uns als Technologieführer. Wir haben jetzt gerade auch zum zweiten Mal weltweit sind wir als innovativste Marktforschungstechnologie ausgezeichnet worden, vom Gartner sozusagen, der Marktforschung. GRID, Green Book heißt das.
Mhm.
Und das ist eine Kundenbefragung, die da gemacht wird. Und da stehen wir seit 2 Jahren an der Spitze vor Qualtrics, dem Customer Experience Unternehmen.
Super. Aber Qualtrics ist auch ein Challenger, ne?
Ist auch, ich meine, ein großer Challenger inzwischen, ne?
Es ist, aber es ist keiner, der eine große Legacy hat.
Nee. Also ich meine, die sind, ich glaube, 2000 gegründet, haben schon ein paar mehr Jahre hinter sich
auch schon Legacy
und fokussieren sich sehr stark auf den Bereich Customer Experience. Mhm. Wir gehen auf den Bereich Consumer Intelligence, helfen viel mehr Marken. Wir machen nicht sowas wie, steig aus dem Flugzeug aus und krieg eine Befragung, wie war dein NPS, sondern wir kümmern uns um Marken-KPIs, Mental Market Share, Penetration und so weiter.
Okay. Verstehe ich. Gut. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Mein bester Proxy sind Mediaagenturen, also Mediaagentur-Holdings, die auch über Akquisitionen versucht haben, sich die New Kids on the Block anzuverleiben und dann dachten, es gibt vielleicht so eine Art Kulturinfizierung. Mir ist zumindest von den großen Holdings kein Fall bekannt, wo man jetzt wirklich sagen würde, ja, die haben sich durch Akquisitionen oder aus sich selbst heraus wirklich so erneuert, dass sie gute Antworten haben auf die neue Welt.
Mhm.
Das ist aber auch ein anderer Fall. Der Media-Agentur-Markt, sagen wir mal, hat ein ganz anderes Problem,
wenn
es runtergeht. Und das ist eher so New Kids on the Block, die wie zum Beispiel Technologie-Implementierungsunternehmen, die auf einmal Teil der Media-Steuerung mit übernehmen. Aber das ist zum Glück nicht dein Problem.
Nee, gar nicht.
bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Dann lass uns jetzt in die Mythen, in das Debunking von Mythen einsteigen. Was sind denn so die klassischen Themen, denen du begegnest, wo du schon, wenn du reingehst, wo du schon mit einem großen Fragezeichen sagen kannst, wahrscheinlich ist das eine falsche Hypothese.
Ja, also es sind mehr so, würde ich sagen, die Themen, die uns kümmern, sind mehr Marketingmythen statt Marktforschungsmythen. Ne? Das ist, nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich komme aus dem Marketing und deshalb beschäftige ich mich das seit Anfang und wir wollen eben den Marketers helfen, die Marken wachsen zu lassen. Ne? So, und das größte Thema, glaube ich, was mich damals noch irre beschäftigt hat, war Penetration versus Loyalität. Ne? Wie lasse ich eigentlich meine Marke wachsen?
Mhm.
Ne? Geht das über die loyalen Kunden, die Heavy User? Muss ich also gegenüber denen Marketing machen? Und da gibt es ja auch so Sprüche, ja, die sind 10-mal billiger einzukaufen als die neuen.
Ja, Penetration ist geil. Das ist so ein Term, der kommt aus der FMCG-Welt. Den müssen wir kurz für den D2Cler E-Commerce-Lern, das kommt ja aus der Distributionslogik. Ne?
Ja,
also sagen,
ja.
Wie das, liebe rein digitalen, früher gab es Regalflächen. da war man drin oder nicht. Und ich vereinfache jetzt, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber die Distribution besagt im Grunde, in wie viel Prozent aller Point of Sales meine Marke auffindbar ist.
Das ist die Distribution, ja, genau.
Richtig. Und die Penetration?
Die Penetration ist die Käuferreichweite. Ne? Also wie viel Prozent der Haushalte kaufen dich eigentlich pro Jahr? Und das ist eigentlich egal, ob du ein klassischer Retailer bist oder ein D2C. Du willst wissen und du musst wissen und du musst auch tracken, wie hoch ist deine Käuferreichweite. Denn der entscheidende Fakt ist, es ist nachgewiesen, dass du Marken effizient wachsen lassen kannst, nicht über Loyalität, also nicht über eben Kundenbindung, sondern du musst die Käuferreichweite erhöhen. Das ist ein Riesending, was immer wieder zu Diskussionen führt.
Super. Und warum ist das so?
Also es ist folgendermaßen, es beruft sich alles auf der Forschung von dem Ehrenberg Bars Institute. Das ist heute ein Marktinstitut. Man kennt vielleicht, hast du schon mal was von Byron Sharp gehört? Byron Sharp ist ein Marketingprofessor von dem Ehrenberg Bars Institute. Der hat vor 15 Jahren ein Buch rausgebracht, das nennt sich How Brands Grow. Und damals hat er erkannt, dass er gesagt hat, es gibt bestimmte Gesetze, wie Marken wachsen. So, und er hat zum Beispiel gegenübergestellt den Fakt, er hat die Penetration, die Käuferreichweite gegenübergestellt und der Loyalität. Mhm. Und hat gemerkt, na gut, das ist eigentlich die Loyalität, ist eine Funktion der Käuferreichweite. Mhm. Also du kannst einfach nur über Käuferreichweite wachsen und je mehr Käuferreichweite du hast, desto höher wird auch automatisch deine Loyalität. Und viele denken ja so, ja Coke, ne, das sind ja die doch total loyal, die Kunden.
Ja. Ne?
Oder auch Apple, total loyal. Du findest aber in Wahrheit findest du diese Loyalität gar nicht so stark. Dem Käufer ist eigentlich ziemlich wurscht. Dem Konsumenten ist ziemlich wurscht. Wenn es halt mal keinen Coke gibt, nimmt halt Pepsi oder nimmt Fritz oder whatever.
Ja.
Ne? Und also es gibt gar nicht so diese Markenliebe, Brand Love, ist ja auch so ein Thema, ne?
Ja.
Auch das ist mein Lieblingsthema, Brand Love. So. Das war so der Nordstern vieler Marketers. Eine
Love Brand, ja, genau.
Die so Love Quatsch, Brand bauen.
So Quatsch, ja.
Ne? Also ja. Ist wirklich Quatsch. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen du bist eine Love Brand und einem Markenwachstum. Gibt's nicht nachgewiesen. Ist nicht da.
Warum hält sich das? Also das ist natürlich so für das Selbstverständnis eines Marketiers eine blöde Erkenntnis, weil dann ist ja Teil seiner Arbeit gar nicht so wertvoll wie gedacht, wenn im Grunde die Verfügbarkeit nicht da ist, der Kunde sofort, also aus der Praxis, glaube ich, kennt das jeder, weil es sind ja im Grunde, wir reden ja hier von FMCG, das ist ja jetzt nicht so, ist bei Autos vermutlich anders. Ne?
Ja, es geht. Wir haben jetzt diese Studien gemacht, die da zusammenkommen, in über 120 Kategorien. Und wir finden in allen Kategorien genau dasselbe Muster.
Krass.
Ne? Also, ob du in Versicherungen gehst, sogar in Modellen, wo du denkst, na gut, das ist doch Subscription, da findet auch Wandel statt, wenn du es kannst. Ne?
Ja.
Also, du findest dieses Phänomen, dass die Käuferreichweite entscheidend ist und nicht die Loyalität über alle Kategorien hinweg.
Ne? Peter, was heißt das für mich als Advertiser oder als Marke? Wenn ich jetzt diese Erkenntnis habe, dass im Grunde Käuferreichweite im Grunde der Leitstern, der Nordstern ist und nicht unbedingt Loyalitätsmaßnahmen.
Ja.
Was bedeutet das für mich rein auf der strategischen, taktischen, auf der Maßnahmenebene?
Ja, also nochmal quasi das Phänomen hergenommen. Marken wachsen, indem sie Leute gewinnen. Und die Neukäufer quasi, die neue Käufer ihrer Marke sind. Ne? Mhm. Also der Fokus muss auf Light-Bayern liegen und nicht auf Heavy-Bayern. Das ist erstmal eine Erkenntnis.
Ja. Ne? Das heißt, die sind auch praktisch, die gibt es mehr und die sind auch tendenziell etwas weniger teuer.
Also weniger teuer sind wahrscheinlich die Heavy-User, weil du sie kennst.
Das meine ich, ja.
Aber die kaufen nicht ohnehin. Die kaufen, das bringt das nichts.
Eh schon da Umsatz.
Die sind genau, eh schon da.
Incremental
und du wirst auch nicht sie noch eine Stufe erhöhen. Das schaffst du nicht, ne? Also du musst dich fokussieren auf die Light-Buyer. Das ist erstmal eine gute Erkenntnis für die Mediaplanung, würde ich sagen.
Ja.
Da geht es nämlich darum, die Reichweite in Media zu erhöhen. Also nicht auf Frequency zu gehen gegenüber deiner loyalen Kunden und die immer wieder zu bespielen, machen sie eh schon, sondern auf Reichweite zu gehen. Am besten guckst du erstmal, wie kriegst du deine in deiner Kategorie, wir denken immer sehr stark in Kategorien, ne? Ob es eben, keine Ahnung, Lebensversicherung als Kategorie ist oder auch Müsli-Riegel, ne? Jegliche Kategorien da draußen, guckst du die Kategoriekäufer an und musst alle diese Kategoriekäufer mindestens einmal erwischen.
Okay.
Und nicht irgendwie mit 3+, 5+, 9+ oder so, sondern musst sie alle einmal erwischen. Und dann ist am besten, wenn du mehrere Kontakte hast, das über die Zeit verteilen. Also Reach und Spread ist die Strategie, die man da macht. Ganz wenig Druck, aber über lange Zeit verteilen.
Das ist ja aus der Beobachtung, die ich habe, wie manche Mediapläne gemacht werden, fast genau das Gegenteil von dem, was häufig stattfindet.
Ja, Ja, genau das Gegenteil. Aber tatsächlich gibt es eben...
Für die Planung natürlich auch, also es ist nicht besser, es ist einfach anders.
Aber es ist auch nicht sehr sexy, ne?
Also du hast jetzt... Mega unsexy, klar.
Ja, genau. Ja. Also ist nicht sehr beliebt, keinen einen Burst mal zu haben und siehst jetzt hier diese eine Kampagne.
Die wollen alle immer den Knall haben.
Genau.
Und möglichst dicht in ihren... Die GRPs werden ja schon... Also die ganze GRP-Logik ist ja schon so gebaut, dass sie eher Heavy-User leichter trifft als
die... Leichtbar, richtig. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mal Fernsehen streame, ne? TV streame, dann geht es mir so, ich sehe wirklich immer noch viele, viele Spots, ich weiß nicht, 5-mal, 6-mal, 7-mal am Abend, denke ich mir so.
Aber ich denke immer, dass das noch eine Kinderkrankheit ist. Weil ich denke, boah, Frequency Capping ist ja im TV, also hatte man das Problem nicht, weil Sendepläne gemacht wurden. Aber im Digitalen, denke ich mal, Himmel, das ist doch so. Also wie oft da kein Frequency Capping läuft.
Ja.
Also die Media Wastage ist ja
unglaublich hoch.
Unglaublich hoch.
Unglaublich hoch.
Und da denke ich immer, muss ich mal hier den Kollegen Benjamin Bunte nochmal fragen, der macht Connected TV. Das ist ein Thema, was ich off the record und on the record mit ihm hatte, Absicht oder ein Versehen ist.
Muss, aus meiner Sicht muss ein Versehen sein, ne? weil die Gesetze im Marketing sagen genau das Gegenteil.
Ja, aber es gibt ja dieses alte, es gibt ja den Begriff des Mediadrucks, des Werbedrucks.
Ja,
das wäre ja so eine Frage. Ist das wirklich haltbar? Ich verstehe, dass es wem es hilft, aber ich glaube nicht, dass es dem Advertiser oder der Zielgruppe irgendwie gefällt.
Nee, also wir haben bei Danone damals auch das Gegenteil gemacht. Ne? Wir hatten einen unglaublichen Werbedruck auf Actimel in 2010 oder so, ne? War die Marke, der größte Spender im Advertising in Deutschland. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen mit unglaublich hohen GRPs bedeckt. Ferrero hat das immer schon ein bisschen anders gemacht. Die haben es besser gemacht, die haben es eher verteilt.
Okay. Also super spannend, mega Learning. Penetration schlägt Loyalität. Da kann ich sofort jetzt einen Haken dran machen und ich verstehe auch, dass das wirklich operative Konsequenzen hat. Also mindestens in meiner Mediaplanung, das ist schon mal ein ganz dicker Haken.
Ja,
hast du noch einen? Wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber jetzt hast du mich angefixt.
Ja, also auch eins meiner Lieblingsthemen ist tatsächlich diese ganze, Marketer sind ja immer sehr schnell und sehr gut darin, so ein Brand Key zu bauen, Brand House zu bauen, Brand Passport zu bauen, sowas. Sich unglaublich eine schöne Welt auszudenken, die dann für die Marke gelten sollen. Ne? Und dann soll die Marke sehr vertrauenswürdig gemacht werden. Ne?
Ist es an sich falsch, schon mal so ein Framework zu haben, oder ist es eher das, was daraus gemacht wird?
Also zwei Dinge. Häufig ist es viel zu viel. Der Konsument wird das niemals verstehen und lesen und so weiter. Viel zu viel. Da reichen häufig, die Guten machen heute 3 Begriffe. Ne? Und die müssen hier immer vorkommen. Und dann geht es aber darum, um eine Sache. Und zwar, das ist dem Konsumenten das Image, ist dem Konsumenten erstmal total egal. Der Konsument kauft heute einfach, der will einfach nur seine Bedürfnisse befriedigen mit einer bestimmten Kategorie. Und da macht man heute, und das machen wir auch für sehr viele Unternehmen, eine Logik der sogenannten Category Entry Points. Ja, stell dir vor, du bist ein Konsument und gehst in eine Kategorie rein und sagst, ich möchte ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen. Ich möchte ein Bier kaufen beispielsweise. Bier soll heute Abend fürs Sofa sein. Oder versus, ich möchte ein Bier kaufen, das ist für die Party mit meinen Freunden. Oder ich möchte ein Bier kaufen, das trinke ich am Strand.
Ja.
Völlig unterschiedliche
Use Cases.
Ne? Und du musst die CEPs decken da diese ganzen Use Cases, wie du sie nennst, auf. Ne? Category Entry Points, die Gedanken und Gefühle, die ein Konsument hat, wenn er in die Kategorie geht und was kaufen will. Ne? Und jetzt ist dein Ziel als Marke, dich mit diesen Use Cases, mit diesen Category Entry Points zu connecten. Ja? Und es zählt gar nicht mehr, ob du die vertrauenswürdigste Marke bist oder die nachhaltigste Marke oder die frischeste Marke oder so. Nee, du musst einfach nur da sein, wenn der Konsument denkt, Sofa und Bier. Ne? Sehr simpel eigentlich. Ne? So, und früher hat man gedacht, nee, es muss ein USP sein, der muss immer gedrückt sein. Ist falsch. Heute weiß man, man muss auf unterschiedlichen Category Entry Points als Marke punkten. Und das ist auch eine große Umstellung. Wir haben da jetzt, um es den Marketers auch ein bisschen einfacher zu machen, haben wir bei Quantilope so einen AI-Category Entry Point Generator gebaut. Das ist eigentlich ein einfaches Tool, der aber den Marketers erstmal einen Eindruck gibt, worüber denken die Konsumenten eigentlich, wenn sie an meine Kategorie denken. Ja. Und den findet man heute online bei uns, können wir auch den Link in die Shownotes packen oder so,
ja,
dass die Marke das mal damit rumspielen können. Mhm. Weil es wirklich den Konsument wieder in den Vordergrund schieben und nicht eben, ich will die natürlichste, vertrauenswürdigste Love-Brand sein, ja, die es hier gibt. Quatsch. Quatsch.
Richtig gut. Peter, ich könnte mit dir diese Use Cases, könnte ich mit dir noch, noch richtig weit machen. Ich habe gerade überlegt, im Grunde ist doch dein Tool auch ein gutes Wettbewerbsbeobachter, also um taktische Maßnahmen abzuleiten, kann ich euch ja auch zur Wettbewerbseinordnung benutzen, oder?
Also auf jeden Fall.
Hintergrund meiner Frage ist, inwiefern brauche ich, kann ich mit Outside-In-Informationen oder öffentlich verfügbaren, erreichbaren Informationen schon mir ein halbwegs korrektes Bild machen über die Taktiken meiner Wettbewerber? Oder brauche ich, weil ich denke mal, diese ganzen Kassenscanner-Daten und so weiter, die sind ja, das ist ja nicht immer proprietäres Material.
Nee, stimmt.
Aber, oder global gefragt, inwiefern komme ich mit Outside-In-Informationen schon zu richtig guten Erkenntnissen, die mir auf einer taktischen Maßnahmenebene dem Wettbewerb gegenüber einen Vorteil gewinnen lässt?
Also klassischerweise machen wir das nie einfach für eine Brand isoliert. Ne? So, wir machen unsere Forschung immer für das Wettbewerbsumfeld.
Ja, mhm.
Und das gibt dir dann als Erkenntnisse, gibt es dir unglaublich viel Informationen, wie du dich als Marke auch positionierst gegenüber oder in deinem Wettbewerbsumfeld. Ne?
Ja.
Also wir reden da von Mental Advantages. Ne? Mhm. Also welche Vorteile kann ich mir eigentlich verschaffen in bestimmten Bereichen gegenüber meinen Wettbewerbern, die so und so ausgestattet sind,
ja,
im November.
Weil das sind ja taktische Wachstumsthemen, aber auch Effizienzthemen, damit ich nicht meinen Pulver irgendwo hintrage.
Genau, ja. Beides mit drin. Also das ist ganz klassischerweise total dabei. Ja. Also
ja,
wir machen das nie isoliert pro Marke, sondern machen das immer im Wettbewerbsumfeld. Wir nennen das dann Brand Health Tracking, aber es sind immer Wettbewerber dabei.
Richtig gut. Kennst du von Scott Galloway noch das alte L2,
seine alte Firma, ja.
Ja, genau.
Seine alte Marketing-Frau, Managerin, ist jetzt bei uns.
Echt?
Ja.
Richtig gut. Also ich kenne die Dame nicht, aber ich fand das als, wie gesagt, ich bin ja ein Fremder, wenn es um diese Einordnung von FMCG und aber auch, die macht ja auch viel Luxury und Kosmetik, ja, und so. Aber ich fand das unglaublich gut, wie er diese Brand Health Tracking Informationen halt auch mit wirklich deterministischen Informationen, die jetzt zum Beispiel Suchreichweite oder,
ja,
Distribution auf den Plattformen, also wie, ja, er das einfach richtig korreliert hat.
Richtig gut.
Ein Bild, was halt viel, viel realitätsnaher für meine Welt war,
ja,
für meine Einordnung. Aber schön,
ja, wurde dann von Gartner gekauft,
ja,
und eingegliedert. Mhm. Absolut, ja. Und jetzt machen wir es ein bisschen ähnlich. Aber auch das hat er
schon einfach... deswegen Outside-In-Informationen, ne? Weil das, genau, ja, auch, ja, alles Outside-In-Informationen,
ja,
war.
Ja, hat er gut gemacht damals.
Ja.
Muss schon irgendwie wieder 8 Jahre her sein, dass er es verkauft hat oder so.
Ja. Ja, gut, ja, richtig gut. Lieber Peter, bevor ich dich gehe, das hat mir mega Spaß gemacht, obwohl das Thema, wie gesagt, mir nicht ganz so nahe lag, aber habe ich fast gar nicht gemerkt. Mir super Spaß gemacht, aber bevor ich dich jetzt hier verabschiede, sag mir nochmal, wie hältst du dein Wissen frisch?
Oh, das Wissen frisch. Also vor allem geht es bei uns darum, eben die neuesten Erkenntnisse für Markenwachstum zu integrieren. Ne? Also das quasi inhaltlich beschäftige mich unglaublich viel mit eben Marketing Science.
Mhm.
Wie können wir Marken unseren Kunden helfen, zu gewinnen, Marktwachstum zu schaffen? Und da werden unglaublich viele Paper gelesen, und so weiter. Das ist recht wissenschaftlich, das Ganze. Das ist die ganze inhaltliche Seite. Auf der AI-Seite habe ich ein unglaublich starkes Science-Team, das mich quasi mit frisch hält. Das hilft auf jeden Fall. Das sind 9 Leute, die kommen mit unglaublich guten Ideen und Technologien und sperren die. Und das hält mich extrem frisch. Das ist die eine Seite. Und dann, was ich auch unglaublich gut finde, ist einfach bei Kunden zu sein. Ne?
Mhm.
Also es ist jetzt nicht, geht darum, die neue Technologie zu entdecken, darum geht es gar nicht, aber einfach das immer zu spiegeln mit den Kundenanforderungen, mit den Kundenbedürfnissen, die wir haben. Das heißt, du wirst mich quasi als CEO und Founder sehr häufig bei Kunden finden und mit dem CMO reden, hören und gucken, was sind eigentlich die Herausforderungen da, was sind die Probleme heute, welche Medien, welche Channels und so weiter.
Okay, wir nehmen das heute hier in Hamburg auf, live. Die bist du, wie viel bist du in den Staaten, wie viel bist du in Deutschland?
So alle 6 Wochen bin ich in den Staaten für eine Woche, ungefähr. Und dann bin ich auch aber viel, eigentlich fast jede Woche in Deutschland irgendwo unterwegs oder in London unterwegs. Also bin schon ordentlich noch auf Trab.
Wie gesagt, an der Ostküste in den Staaten, in New York?
Ja, in New York. New York haben wir unser Office. Und das Team sitzt aber inzwischen sehr distribuiert über die ganzen Staaten.
Okay. Aber ihr kriegt das dann über Remote-Updates.
Genau. Ja, ich bin auch dann auf Konferenzen, auf Trade-Shows, bei Kunden vor Ort und also wirklich an unterschiedlichsten schönen Flecken in den USA.
Was ist deine Lieblingskonferenz weltweit?
Die Lieblingskonferenz? Das ist eine gute Frage. Also ich vor allem mag ich sehr, sehr gute technologische Messen. Also die IIEX, die kennt hier wahrscheinlich keiner, sehr marktforschungsmäßig.
Das ist ja traurig, genau.
Marktforschungsmäßig, die findet in Europa statt, in den USA statt. Mhm. Da wird das Neueste der Technologie vorgebracht, was es so in dem Bereich gibt, das finde ich total spannend.
Mhm. Warst du schon mal in Cannes?
Nee, in Cannes war ich noch nicht.
Was für mich nicht, ich frage deshalb, weil ich weiß, dass ganz viele Tech-Vendoren,
ja,
denen ich diese Frage stelle, sagen, dass sie in Cannes, was den Auftragswert angeht, das kann alles schlägt.
Wahnsinn. Ja. Wir haben da schon drüber nachgedacht, aber haben es noch nie gemacht.
Ich habe immer so, ich sehe, ohne Witz, ich assoziiere Cannes mit Media-Netzwerken, die ihre Helis aufreihen, um nach Saint-Tropez zu fliegen.
Ja.
Also Live-Case,
ja,
ne? Also, ja, weil mein erster Cannes-Besuch 2019, bin hinten rüber gefallen, dachte ich, das ist wie bei Don Draper in den 60ern. aber das sagen halt die Tech-Vendoren, sagen halt wirklich, dass CMOs, die internationalen CMOs in Cannes erreichbar sind.
Tatsächlich, siehst
du? Du machst vermutlich da keine kalte Akquisition. So,
nee,
so,
genau.
Aber hätte ich nie gedacht, hätte ich für unmöglich gehalten, aber...
Ja, in den letzten Jahren habe ich auch schon ab und zu mal drüber nachgedacht, vielleicht sollten wir es mal machen.
Wir beobachten das mal.
Wir waren gerade in Las Vegas, aber das ist nicht kein.
Ja, sehr gut. Das ist für das Schlusswort. Lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank, das war richtig
sehr
gut.
Sehr gerne,
ich habe das Gefühl, wir setzen das fort, das war richtig gut. Also gerade was die nochmal die Outside-In-Sachen angeht, da könnten wir ja noch so ein paar Live-Cases mal
sehr gerne.
Rausziehen.
Sehr gerne, für alles zu haben.
Aber es war auf jeden Fall ein super Start.
Vielen ganz Dank, Erik.
Herzlichen Dank, lieber Peter.
Sehr gerne.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.